Ich habe Verena König eingeladen. Sie ist eine der bekanntesten Traumatherapeutinnen in Deutschland. Und ich bin so dankbar, dass ihr sie jetzt auch kennenlernen oder euer Wissen vertiefen könnt. Wir haben natürlich über Beziehungen gesprochen, über Transformation, aber auch später über, wann sollte man eigentlich gehen? Und wie kann man sich auf jemanden einlassen, wenn man eigentlich immer wieder das Gefühl, die Erfahrung hatte, abgelehnt worden zu sein? Wie funktioniert eine sichere Beziehung? Das ist heute das Thema in dieser Podcast-Folge. Und ich bin übrigens Anastasia. Mir gehört der Podcast Mindpunk on Air. Und ich unterhalte mich hier mit Menschen, die die Welt ein bisschen anders sehen und ihren eigenen Weg. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge und hoffentlich ganz viele neue Erfahrungen, Erkenntnisse und eine sichere Beziehung. Bis bald.
Willkommen im Podcast von Anastasia Umrich. Mindpunk on Air, where future thinkers drop the mic.
Herzlich willkommen, Verena. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen.
Ich freue mich auch sehr, dass es klappt und wir heute zueinander finden. Und ich bin ganz neugierig auf unser Gespräch.
Ja, ich auch. Ich weiß natürlich so ein bisschen über deine Arbeit. Ich habe öfter deinen Podcast gehört, als das Thema Beziehung da in meinem Thema präsent war und ich verstehen wollte. Und da ist ja gleich so die erste Frage, die so in mir hochkommt. Meinst du, man kann Beziehungen kognitiv verstehen?
Ja, ich glaube, das kognitive Verstehen von Beziehungen ist ein wichtiger Teil, um Beziehungen zu verstehen. Ich glaube nicht, dass das Kognitive allein reicht, um Beziehungen wirklich zu erfassen, weil Beziehungen halt, glaube ich, mit das Emotionalste sind, was wir in unserem Leben als Erfahrungsfeld haben. Und dementsprechend glaube ich, dass es ein unverzichtbarer Teil ist, kognitiv Dynamiken in Beziehungen zu verstehen, aber dass es nicht genügt, um sie wirklich zu begreifen.
Ja, das war auch so meine Erfahrung tatsächlich. Also wenn man mich fragen würde oder wenn Freundinnen mich fragen zu Beziehungsthemen, ich habe immer Top-Antworten. Ich habe den Überblick. Und über Dynamiken und Verschmelzungstypen und Autonomie und pipapo. Und gleichzeitig bin ich schon zu oft, aber auch gleichzeitig in Beziehungen gescheitert. Und was würdest du dann so Menschen wie mir, sag ich mal, die echten Durchblick haben und gleichzeitig doch manchmal scheitern, so als Tipp geben?
Also das mit Tipps ist immer so eine Sache, finde ich. Also gerade in meiner Rolle, in meiner Funktion auch als Traumatherapeutin und als Therapeutin generell, da ist es eher nicht so mein Anliegen, Tipps zu geben, weil das klingt etwas oberflächlich vielleicht. Also es ist jetzt nicht despektierlich gemeint, Tipps sind oft sehr, sehr wichtig und wesentlich. Aber bei solchen vielschichtigen und komplexen Themen wie Beziehungen und eigenen Lebenserfahrungen, wie zum Beispiel einem wiederholten Scheitern in Beziehungen, da wäre ein Tipp für mich zu leichtfüßig. Und ich würde eher dann antworten wollen, dass das sehr individuell wäre, was ich dir vielleicht als Inspiration oder als Impuls oder Hinweis geben würde, wenn wir uns dann tiefer unterhalten würden über deine individuelle Erfahrung in deinen Beziehungen. Und das heißt, unterm Strich wäre meine Antwort, dass es sehr gut tun kann, wenn wir versuchen, uns, gerade wenn wir sehr kognitiv ausgerichtet sind, auch mehr unseren Emotionen zuzuwenden. Und das ist sehr leicht gesagt. Also es ist sehr leicht gesagt, fühl doch mal oder öffne dich deinen Gefühlen oder du musst mal deine Gefühle durchfühlen oder das verdrängte Gefühl muss endlich verarbeitet werden. Das sind alles ja große Angelegenheiten, die unter Umständen eben auch Türen öffnen hin zu größeren Prozessen, die dann wichtig werden. Und dementsprechend habe ich keinen Tipp.
Sehr, sehr gut. Ja, ich verstehe total, was du meinst. Und weil dieses Fühlen, das ist eben so ein leicht gesagter Satz. Und nach meiner Erfahrung gibt es ja so viele Schichten, die bis zum Kern führen. Und wenn man dann meint, an dem Kern zu sein, dann stellt man manchmal fest, oh, das ist immer noch 10 Stufen darunter. Das ist manchmal gar nicht so easy, diesen Kern der Urwunde, sage ich mal, zu finden und sich dem auch zu widmen. Ich habe schon oft gemeint in meinem Leben, dass ich diesen Kern schon hatte und stelle aber jetzt immer noch fest manchmal, dass ich mich selbst sehr gerne bescheiße und durchschummel. Und ich beobachte das und ich sehe das und bin in Demut damit und durchfühle das, ja.
Ich finde das aber auch so schön, wie du das gerade beschrieben hast, dass du beobachtest und wahrnimmst, weil das ist ja im Grunde, ich glaube, die Voraussetzung und eine gute Grundlage, um sich auch dann Gefühlen anzunähern oder dem generell dem anzunähern, was sich noch nicht von alleine zeigt, was irgendwo wirkt, aber noch nicht einfach so greifbar ist oder womit man noch nicht einfach so umgehen kann. Und das würde ich vielleicht, also es ist eine Mutmaßung, aber wenn ich es verallgemeinere, dann würde ich sagen, dass das schon ein Ausdruck sein kann von dem Prozess hin zum Gefühl, hin zum Pudelskern oder hin zu einer weiteren Schicht, wenn man so will.
Total, ja. Hin zu diesem Mut, in Beziehung zu gehen und zu bleiben vor allem auch. Mhm. Bevor wir noch tiefer in das Thema Beziehung gehen, was ich, also nicht nur mich interessiert, ich glaube, es betrifft uns halt alle, weil wir sind alle in Beziehungen, in welcher Form auch immer, würde ich sehr gerne überhaupt mehr über dich erfahren. Was ist so deine Geschichte? Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Warum hat dich das fasziniert? Ja, wer bist du?
Eine große Frage und gleichzeitig die mir oft am schwersten fällt zu beantworten, weil ich so wenig mich relevant finde in meiner Arbeit. Gerne erzähle ich ein bisschen. Also ich bin aufgewachsen in einer kleinen Stadt, 1979 geboren und meine Eltern sind Kriegskinder und also in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Und mit einer Schwester zusammen bin ich aufgewachsen und ich habe bereits in meiner frühen Jugend die Idee gehabt, dass ich gerne mit Menschen arbeiten möchte und am liebsten psychologisch. Also ich dachte, vielleicht kann ich Psychologin oder sowas werden, weil ich immer das Bedürfnis hatte zu verstehen. Also da sind wir uns vielleicht auf irgendeiner Ebene ähnlich. Ich habe auch ein ganz großes Interesse, Verhalten, Interaktionen, Dynamiken zu verstehen, auch kognitiv. Und habe mich dann auch früh mit psychologischen Themen beschäftigt und habe nach dem Abi eine enge Freundin gehabt, die hat Psychologie studiert und war 4 Jahre älter als ich. Und die hat erzählt von dem ganzen furchtbaren Mathe-Kram, der im Psychologiestudium sehr präsent war. Und außerdem brauchte man einen NC von 1,0. Psychologie zu studieren in Heidelberg damals. Und dann habe ich mich nach anderen Wegen umgesehen und habe mich erstmal auf ein Musiktherapiestudium vorbereitet und habe dann da in der Vorbereitung eine Reise nach Afrika gemacht. Ich habe damals viel getrommelt, also westafrikanische, polyrhythmische Musik hat mich total interessiert und auch brasilianische Musik, also Rhythmus. Und da war ich 6 Wochen in Westafrika in einem sehr armen Land und habe dort nochmal eine ganz andere Leidenschaft für die Musik entdeckt und hatte dann ganz stark das Gefühl, dass es mir nicht gut tun würde, die Musik als Werkzeug zu nehmen für mein Anliegen, mit Menschen psychologisch, therapeutisch zu arbeiten, weil ich damit so eine tiefe Ressource von einem persönlichen Ausdruck in einen ganz anderen Kontext stellen würde oder vor einen Karren spannen würde, vor einen anderen Zweck. Und dann habe ich das verworfen, diese Idee, und habe mich dann auf den Weg begeben, mit sehr viel Selbsterfahrung erstmal einfach Seminare und Weiterbildungen im psychologischen Bereich zu besuchen und habe dann den Weg gewählt über die heilpraktische Schiene, mir die Möglichkeit zu eröffnen, eine Praxis zu eröffnen, und habe dann den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, systemische Ausbildungen gemacht. Dann bin ich zum Thema Trauma gekommen. Da gehe ich gleich kurz noch drauf ein, wieso genau dieses Thema mich dann so erfüllt hat und nach wie vor interessiert. Und habe dann auch noch den großen Heilpraktiker gemacht, also den medizinischen, weil einfach besonders in der Traumatherapie der Körper eine enorm große Rolle spielt und ich gerne besser differenzieren wollte, wann haben wir ein medizinisches Thema im Vordergrund und wann ist es wirklich ein Thema, was aus einer Symptomatik aus der Psyche kommt. Genau, das ist so mein Weg gewesen mit eigener Praxis, mit vielen Wochenendseminaren, die ich angeboten habe und Fulltime-Praxis in Einzelsitzungen und paartherapeutischer Arbeit. Und dann habe ich auch eben angefangen, online zu arbeiten und mein Wissen zu vermitteln und meine Bücher zu schreiben. Und so ist jetzt der Punkt, wo ich heute bin, dass ich glücklicherweise, was mich sehr demütig und froh macht, viele Menschen erreichen kann, um niedrigschwellig Wissen zu vermitteln, was einfach helfen kann, sich selbst zu helfen und Wege einzuschlagen, die heilsam sind.
Ja, danke dir. Und so wie ich das mir vorstellen kann, und sag mir gerne, ob das stimmt, war es wahrscheinlich so, dass du mit vielen Menschen gearbeitet hast und irgendwie gedacht hast, irgendwie verbindet die alle ein oder so eine ähnliche, wie so eine Wolke, die über denen schwebt. Ja. Und das war wahrscheinlich dann das Thema Trauma, oder?
Du hast es super beschrieben. Ja. Also es hat nicht alle betroffen, mit denen ich gearbeitet habe, aber bei vielen hatte ich beschreibe das immer so, ich hatte eine Art Empfindung, ich hatte ein Gefühl in der Übertragung, in der Gegenübertragung, wo immer in mir der Eindruck entstanden ist, da ist etwas nicht zugänglich, aber es erfüllt den ganzen Raum. Es ist irgendwie ganz präsent, total stark, total intensiv, aber es kommt nicht vor. Es bleibt in einer Art verborgen, während es total präsent ist. Und das fand ich paradox und eigenartig. Und ich wusste nicht, damit umzugehen mit all dem, was ich gelernt habe. Und dann kam ich in diese traumatherapeutische Weiterbildung, wo mir dann Kronleuchter aufgegangen sind, wo ich ein Aha-Erlebnis nach dem anderen hatte und so Aha-Kaskaden, ein Aha hat das nächste Aha hervorgebracht. Und ich hatte das Gefühl, auf einer ganz tiefen Ebene jetzt zu verstehen und zu begreifen und zu erfassen, was das ist, was ich bisher nur gefühlsmäßig irgendwie nicht wirklich orten, aber sehr deutlich wahrnehmen konnte. Und dann habe ich mich in die Richtung begonnen, intensiv weiterzubilden, habe verschiedene Methoden gelernt, sehr viel Theorie gelernt. Und natürlich hat das meine Arbeit fortan ganz stark verändert und hat eben auch dann gerade den Leuten sehr geholfen, die vorher mit mir irgendwo immer um eine Art heißen Brei herum getänzelt sind, den wir dann ganz sicher und gut anfangen konnten zu betrachten. Und ich beobachte das aus meiner Perspektive mit dem Trauma-Background, dass solche Stellvertreter-Themen, wie du sie gerade genannt hast, eigentlich alle Symptome sind von der Kernthematik. Und dementsprechend sind die irgendwie schon auch wahr und haben auch Substanz, aber man merkt, wenn man sich widmet, dass man dann eher Symptombehandlung macht oder wenn man da dran arbeiten wollen würde, vielleicht eher auf einer Verhaltensebene bleibt, auf einer Ebene, wo es mehr um Handlung geht und auch vielleicht wieder um Kognition oder wo man sich um so einzelne Punkte kümmert, während man gleichzeitig spürt, in dem Zustand der betroffenen Person verändert sich nichts. Es verändern sich vielleicht so Inseln und kleine Aspekte, aber das Lebensgefühl und der Zustand, in dem sich die Person im größten Teil ihrer Zeit befindet, der wird davon nicht wirklich berührt. Und dann werde ich immer hellhörig. Dann denke ich, okay, möglicherweise ist man hier an der Spitze des Eisbergs unterwegs, der auch ordentlich eindrucksvoll ist und auch definitiv Substanz hat. Aber da kann man sich eben erschöpfen auch in viel Arbeit, ohne dass man wirklich an den Zustand kommt, an den Kern dahinter.
Was meinst du oder was ist deiner Erfahrung nach der wahre Zustand? Natürlich nicht auf alle übertragbar, ich weiß, weil jeder eine eigene Geschichte oder eine eigene, ich sag mal, Konstellation an Herausforderung.
Ja.
Aber meistens habe ich trotzdem das Gefühl, es gibt wie so eine Art eine Wurzel. Ja, eine Wurzel ist, glaube ich, auch falsch, aber irgendwie ist da was Gemeinsames drin, habe ich das Gefühl.
Meinst du jetzt so den Urzustand der Person oder den dominanten Zustand der Person?
Das weiß ich nicht. Erklär mir das.
Ja. Okay, ich versuche mal deine Frage ein bisschen zu ertasten. Das ist eine tolle Frage. Also ich glaube generell, oder das ist das Wissen, was wir aus der Psychotraumatologie haben, die besonders auch sich ja mit dem Nervensystem viel beschäftigt, mit der Neurobiologie und dem Körper, dass unsere Werkseinstellung, so nenne ich das gerne ein bisschen spielerisch, im Grunde der Zustand der Verbundenheit ist, dass wir als bindungsorientierte Wesen, als Säugetiere, als sehr soziale Wesen ursprünglich darauf ausgerichtet sind, verbunden zu sein, in Verbundenheit Sicherheit zu finden, in Verbundenheit Entwicklung zu erleben, in Verbundenheit Geborgenheit zu spüren und einfach wir selbst sein zu können. Und der Zustand der Verbundenheit ist assoziiert beziehungsweise zwangsläufig verknüpft mit einem Zustand eines regulierten Nervensystems. Da sind wir in der Lage, Energie zu mobilisieren und kraftvoll Dinge zu tun, uns auch was zu trauen, etwas zu wagen. Wir sind gleichzeitig in der Lage, auch in immobilisierten Zuständen uns wohlzufühlen, an jemanden angelehnt oder in einer Hängematte oder in einem schönen Plätzchen am Strand. Und auch alleine fühlen wir uns wohl, wenn wir uns im Zustand der Verbundenheit befinden. Und wir sind dann auch in der Lage, einander zu verstehen. Also es ist im Grunde ein Zustand der Menschlichkeit, der es uns ermöglicht, Frieden, Harmonie, Verständigung zu leben. Und die Zustände, in die wir geraten können, die davon abgesehen möglich sind in der menschlichen Daseinswelt, sind Zustände, die sich durch Stress ergeben, also die sozusagen durch Stressreaktionen entstehen. Und das sind dann zum Beispiel Zustände der starken Aktivierung, wo wir in die Lage kommen zu kämpfen oder zu fliehen. Oder es sind Zustände der starken Deaktivierung, also des Drosselns von Energie, wo wir dann eher beispielsweise uns unterwerfen oder totstellen, wo wir also Zustände erleben, die sehr energiearm sind. Und ich hole jetzt ein bisschen weit aus. Ich hoffe, das ist okay. Ja, der Zustand eines Menschen, der gegenwärtige Zustand ist also im Grunde, wenn wir gesund aufgewachsen sind, wenn wir nicht traumatisiert wurden, ist unser Zustand anpassungsfähig. Also wenn keine Gefahr lauert, wenn uns nichts bedroht, dann sind wir entspannt und flexibel und verbunden. Wenn wir Reize der Gefahr, Signale der Gefahr oder Bedrohung oder auch Lebensbedrohung wahrnehmen, dann reagiert unser Nervensystem mit Überlebensreaktionen und unser Zustand verändert sich. Mhm. Inklusive Stoffwechsel, Botenstoffe, Hormone, die ausgeschüttet werden. Also das ist sehr umfassend. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zurückkommen auf diese Erfahrung, dass jemand vielleicht sich in einem Zustand befindet, wo er grundlegend nicht vertrauen kann, wo er vielleicht das Gefühl hat, er regelt alles mit dem Kopf, weil das mit den Gefühlen ist irgendwie entweder nicht so zugänglich oder das hat man mal irgendwann aufgehört oder das ist irgendwie auch vielleicht bedrohlich, dann können wir davon ausgehen, dass diese Person Anpassungsleistungen vollzogen hat, dass sie also aufgrund von bedrohlichen Reizen oder Signalen aufgrund von einem Mangel an Sicherheit und Geborgenheit den Grundzustand, sozusagen die Baseline, anpassen musste an das Umfeld, an die Umwelt, in der dieser Mensch aufgewachsen ist. Und daraus ergibt sich dann sozusagen eine Prägung, ein geprägter Zustand, mit dem wir den Alltag bestreiten. Mhm. Menschen, die entspannt und sicher gebunden aufwachsen konnten, die haben dann also einen regulierten Zustand, der sehr schwingungsfähig und flexibel ist, sich anpassen kann an Gefahr oder an Entspannung. Und Menschen, die viel Stress früh in ihrem Leben erfahren haben, wo wir also Richtung Trauma auch dann kommen, diese Menschen haben dann oft einen geprägten Zustand, der sie in einer grundlegenden Spannung hält. Sie erwarten Gefahr. Sie suchen nach Gefahr. Sie sind weniger empfänglich für Signale der Sicherheit, der Entspannung. Sie interpretieren die Signale, die sie bekommen, anders. Sie sind mehr am Prüfen und Suchen nach Signalen der Gefahr, auch bei einem Gegenüber. Also da ist der Zustand dann durch Prägung beeinflusst. Und deswegen sagen wir auch in der Psychotraumatologie, dass sozusagen Trauma, was vor langer Zeit geschehen ist, im Hier und Heute immer noch stattfindet, weil es das Innere so sehr beeinflusst und prägt. Das wäre also die lange Antwort.
Ja, nein, das ist eine super Antwort. Ich kann dem total folgen und hatte, während du gesprochen hast, gleichzeitig sehr viele Fragen. Und ich habe dann schon mittendrin gedacht, oh nein, die Frage darf nicht weggehen.
Und das kenn ich.
So, oh nein, das, bitte bleib. Und eine der Fragen ist, du hast eben gesprochen über das regulierte Nervensystem. Und ich beschäftige mich viel mit dem Atem. Ich arbeite auch in meiner Arbeit mit dem verbundenen Atem. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich schon.
Also so genau, also nicht aus eigener Erfahrung. Verbundener Atem muss ich vielleicht nochmal erklären. Vielleicht kenne ich es unter einem anderen Begriff.
Ich kann mir gut vorstellen, dass eigentlich ist es in der Traumaarbeit ziemlich bekannt, aber es ist ein... ich erzähle das einmal ganz kurz, und damit du das weißt. Eine Stunde lang über den geöffneten Mund ein- und ausatmen. Mhm. Und dadurch kommt das Gehirn in eine andere Frequenz sozusagen. Und dadurch kann man auch die angestauten Emotionen und wo es nicht fließt sozusagen lösen. Und danach ist man regulierter und kann überhaupt erstmal wieder klar denken. Und ich setze das sehr gerne in meinen Kursen ein und arbeite viel damit, weil meistens macht es überhaupt gar keinen Sinn, an eigenen Themen oder Visionen für das Business oder was auch immer zu arbeiten, selbst auch bei Beziehungsthemen, wenn man einfach voll ist gar nicht mehr klar denken kann. Deswegen setze ich das gerne ein und danach beginnt die Arbeit.
Ja, das ist mir bekannt, aber ich wusste nicht, dass man verbundene Atem dazu sagt und dass es eine Stunde dauert, wusste ich auch nicht.
Man kann es auch kürzer machen, wenn man so ein bisschen geübter ist, aber eine Stunde ist so das Normale. Okay. Man kann es auch länger machen. Das ist schon für die Pros. Also das ist dann so, danach bist du aber wirklich fix und fertig, dann kann man auch nicht mehr, erstmal nicht mehr weiterarbeiten. Aber es ist trotzdem eine super Methode. Also ich liebe das sehr. Genau. Also damit arbeite ich gerne, und um das Nervensystem zu regulieren. Das habe ich früh verstanden, auch für mich. Wenn ich überheizt bin, dann brauche ich nicht über Zukunftsvisionen nachdenken, das funktioniert einfach nicht. Und dann habe ich aber was anderes an mir selbst und auch an meinen Klientinnen entdeckt und beobachtet. Selbst wenn das Nervensystem einigermaßen reguliert ist, man macht die Atemarbeit oder andere Methoden, um reguliert zu sein, gibt es aber trotzdem wie so eine Art Spur, wie so ein Trampelpfad in uns, wie so eine Art Gewohnheit, gewisse Dinge zu denken oder zu fühlen.
Ja.
Und darüber würde ich wirklich gerne mit dir reden, wie man sich selber oder das Nervensystem oder die Denkweise, ich weiß gar nicht, wie man das benennen könnte, wirklich umprogrammieren kann. Weil nach meiner Erfahrung ist es ab irgendeinem Moment keine Sache der Regulation mehr, sondern fast schon wie eine Sache der Gewohnheit.
Ja. Ja, oh, schön, schöne Frage oder schönes Thema. Ist ein ganz, ganz wichtiges Thema auch in der Traumaarbeit. Mhm. Die Gewohnheit beziehungsweise die musterhafte und auch dementsprechend autonome Art und Weise, wie wir denken und wie wir Dinge auch prozessieren oder die Art und Weise, wie wir uns Dingen annähern. Ich glaube, da könnten auch Menschen viel dazu sagen, die sich beschäftigen mit neurobiologischen Themen, die so zu unserer Musterbildung und auch Gehirnfunktionsweisen irgendwie zu tun haben. Was ich weiß aus der Arbeit, die sich eben um Trauma dreht oder die in der Psychotraumatologie verwurzelt ist, ist, dass wir, wenn es darum geht, sich Themen zu widmen oder Probleme zu bewältigen, Lösungen zu finden, uns im Leben, durch das Leben zu bewegen, dass wir im Grunde immer darauf ausgerichtet sind, uns dabei möglichst sicher zu fühlen. Das ist ein sehr, sehr wesentlicher Aspekt, um diese Musterthematik zu verstehen. Sicherheit ist die oberste Priorität unseres autonomen Nervensystems. Alles andere ist dem untergeordnet, weil Sicherheit zu generieren oder für Sicherheit zu sorgen, ist eben wichtig. Das ist Grundlage für ein möglichst langes Überleben. Und deswegen ist eben auf einer unbewussten, auf einer autonomen Ebene alles darauf ausgerichtet, möglichst in Sicherheit zu sein. Und das hat natürlich sehr viele Vorteile und hat aber auch den möglicherweise Nachteil, dass wir uns ungünstigen Umständen oder ungünstigen Dynamiken anpassen, weil uns die Anpassung hilft, darunter nicht oder weniger zu leiden oder davon bedroht zu sein. Ganz einfaches Beispiel, krasses Beispiel. Man hat einen Elternteil, was dysreguliert ist und was gewalttätig wird, was gewaltvoll handelt. Und dann versucht man in dieser Beziehung als Kind so sicher wie möglich zu sein. Also so wenig wie möglich Gewalt zu erfahren, so wenig wie möglich in eskalierenden Situationen zu landen. Also versucht man Sicherheit zu generieren, indem man sich ausrichtet auf dieses Elternteil und indem man versucht, sich so zu verhalten, dass möglichst wenig passiert. Mhm. Und dann entstehen unbewusst intensive, vielleicht ganz komplexe, sehr intelligente Automatismen, die wir dann nicht mehr als bewusst entschieden später wahrnehmen oder als überhaupt wählbar, sondern das ist dann die Spur, von der du gesprochen hast. Wir kommen dann wieder auf Pfade, auf Spuren, manchmal Trampelpfade, manchmal Autobahnen, wo wir irgendwann ab einem gewissen Bewusstseinsgrad uns zuschauen können und bemerken, ich wollte da überhaupt nicht abbiegen, aber ich bin da schon wieder gelandet. Es fühlt sich wieder so an wie damals. Ich habe wieder so gehandelt, ich habe wieder so reagiert oder ich habe wieder so mich geschützt, ohne dass ich das eigentlich möchte. Also nochmal einfacher gesagt, Musterbildung im Denken, in Bewertung, im eigenen Verhalten, im eigenen Erleben. Die Musterbildung ist oft Ergebnis von der unbewussten Suche nach Sicherheit.
Verstehe. Das heißt, um ein Muster zu durchbrechen, muss man sich dem zum einen bewusst sein. Ist ja klar, das ist immer der erste Schritt. Genau, ohne geht einfach nicht. Und dann sich selbst einer gefühlten Unsicherheit aussetzen, wo der kognitive Teil sagt, es ist besser für dich. Man kann das ja als Erwachsener dann anders bewerten. Das heißt, man geht in die vermeintlich unsichere Situation und bleibt da und hält das, das hört sich aber negativer an, als ich es meine, und hält das aus. Ist es so?
Ja und nein. Beziehungsweise ja und, würde ich sagen. Also es geht, um an diese tiefen, autonomen, früh geprägten Muster ranzukommen, sehr viel um das neue Erleben. Wie du es gerade beschrieben hast, ich nenne das, oder man nennt das die korrigierende Erfahrung. Also es geht darum, sich der Unsicherheit in einem gewissen Maß auszusetzen. Das muss gut dosiert sein, weil sonst die autonomen Muster anspringen, da kann man nichts machen, weil Sicherheit eben als erste Priorität gewählt wird und dann laufen die Muster los. Also man muss sich Spielräume sozusagen erarbeiten durch Bewusstwerdung, durch sanfte Erkundung und Erforschung. Aber vom Prinzip her ist es genauso, wie du sagtest. Wir brauchen dann einen sicheren Spielraum, in dem wir uns der Unsicherheit aussetzen können, um dann eine gute Erfahrung damit zu machen. Also nicht nur es auszuhalten, ich sage dazu gern halten. Also die Unsicherheit, die Erfahrung, das, was dann hochkommt, halten und dabei oder in diesem Zuge die Erfahrung zu machen, da kommt was Gutes bei raus. Ja. Es führt nicht dazu, dass ich wieder Gewalt erfahre, um im Beispiel zu bleiben. Es führt nicht dazu, dass ich wieder verloren und alleine bin, sondern hier und heute fühle ich das, erlebe es, beobachte es, spüre es, halte es mit jemandem zusammen optimalerweise und spüre, es gibt mir ein gutes Gefühl. Und das ist die korrigierende Erfahrung, von der wir viele brauchen, damit die Muster sich nach und nach verändern können, beziehungsweise damit wir neue Muster entwickeln können, die dann immer häufiger an die Stelle der alten Muster rutschen können, beziehungsweise wir können mehr bewusst Einfluss nehmen oder manchmal auch bewusst wählen tatsächlich.
Das heißt, ein Tipp wäre eher, und so ist mein Erleben auch, wenn man etwas Neues, sage ich mal, ins System lässt, dass man sich erstmal wie reindehnt und nicht von Anfang an in eine sogenannte gute Beziehung, wenn wir beim Thema Beziehung sind, reingeht und dann sofort ja alles will, sage ich mal, sondern eher Step by Step sich so reindehnt in die Korrigierung, ja, in der eigenen Muster. Der eigene Muster eigentlich, ja, genau.
Ja, ja, absolut. Schöner Begriff, sich zu dehnen, so ein bisschen aus der Rigidität, aus dem strengen, engen Muster rauszufinden. Ja, es ist, du hast auch das Wort wollen gesagt, also im Grunde alles von sich zu wollen, beziehungsweise Erwartungen zu haben, dass wenn man das jetzt will, und wenn man jetzt auch verstanden hat, dass es dann auch klappen muss, dass man es fühlen muss, dass es sich gut anfühlen muss, dass es gelingen muss. Und das ist eine sehr hohe Erwartung, wenn man starke Prägungen, stressreiche Prägungen erfahren hat. Und dann ist es genau wichtig, dass wir uns rantasten, dass wir Erfahrungen kosten, dass wir auch dosieren, was können wir überhaupt verkraften. Viele Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann in eine gute Erfahrung kommen, sind gar nicht in der Lage, die gute Erfahrung anzunehmen. Also sie einzulassen, sie zu verstoffwechseln, sie zu integrieren, weil sie keine innere Referenzerfahrung haben. Weil das auf keinen Boden fällt, wo es sowas gibt wie, ah, da ist es ja und das genieße ich jetzt, sondern es ist eher unbekannt, es ist unvertraut. Das löst wiederum ein Gefühl von Unsicherheit aus, was dann wieder ein Triggerreiz sein kann für die alten Reaktionsmuster. Oftmals wird eine gute Erfahrung auch dann zerdacht und zerredet. Das sagt sie oder er nur so, das kann gar nicht sein. Und wenn ich mich darauf einlasse, in einem halben Jahr wird es noch viel schmerzhafter, wenn es dann nicht klappt. All diese Dinge, ja. Also das langsame, sanfte Vorgehen, das Dehnen, das Ausprobieren und bewusst erleben ist ganz wichtig und nicht die Erwartung zu haben, ich habe es verstanden, ich will es so, also wird es auch gelingen.
Ja, das kenne ich von mir, das ist so typisch ich. Also das ist auf jeden Fall ein Muster von mir, weil ich sehr, sehr schnell bin im Kopf. Und von meinem Nervensystem merke ich dann aber, mach mal langsam. Lehn dich da mal rein, das ist besser für dich. Und deswegen kam ich jetzt auf dieses Thema, weil das total meine Erfahrung war. Und weißt du, ich stimme dir bei allem zu, was du eben gesagt hast. Und das war auch meine Erfahrung. Und gleichzeitig gibt es aber etwas, worauf ich keine Lösung oder auch kognitiv nicht mal eine Lösung habe, damit eine korrigierende Erfahrung bei, ich sag mal, meinem Gegenüber passieren kann, muss ich ja total reguliert und darüber bewusst sein. Oder andersrum, damit ich eine neue Erfahrung machen kann, der Sicherheit, muss mein Gegenüber sich bewusst sein und mich halten können. Und diesen Aspekt aber, dass einer von unseren Mitmenschen in der Beziehung weiter sein, würde ich sagen, das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem, weil das ist selten der Fall und meistens begegnet man sich ja aus den Mustern des Trauma heraus und dann triggert man sich in den nächsten Abgrund hinab. Also das ist so, was ich beobachte und ich höre ja sehr viel zu und ich erlebe selber natürlich auch Sachen, aber meine Geschichten sind gar nicht immer so dramatisch, aber ich höre viel zu und beobachte und dann denke ich immer, da weiß ich keine Lösung. Ja, weil jemand, der weniger Trauma in sich trägt oder das schon transformiert hat, der hat ja gar nicht so, das connectet dann ja nicht mit jemandem, der noch da nicht ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, Ja, ich verstehe dich. Und ich habe auch in meinem Buch über Beziehungen habe ich drei Fälle sozusagen, beziehungsweise zwei hauptsächliche Fälle aufgefächert, wenn beide Partner traumatisiert sind, wie dann Beziehung gelingen kann und wenn einer der beiden traumatisiert ist, was, wie du genau beschrieben hast, einen großen Unterschied macht. Und für viele Betroffene von Trauma, von frühen starken Prägungen, ist es die Erfahrung, dass man mit Menschen in Beziehungen kommt, die eben auch entsprechend belastet sind, weil Nervensysteme sich auch lesen und weil wir spüren, ob man ähnlich schwingt. Und auch das ist wiederum der Suche nach Sicherheit geschuldet. Da, wo ich mich auskenne, da zieht es mich hin. Das, was mir ganz neu ist, macht mich vielleicht neugierig, aber eben auch auf einer unterbewussten Ebene vielleicht macht es mir zu viel Angst oder ist mir zu unbekannt, als dass ich mich dahin gezogen fühle beziehungsweise dorthin ziehen lasse. Mhm. Also zu deiner Frage, ich finde, es gibt einen ganz wichtigen Aspekt in dieser ganzen Betrachtung. Wie können wir heilen? Wie können wir Regulation finden, wenn wir schwer betroffen sind oder wenn es einfach so vielschichtig ist? Oft haben wir die Idee, genau wie du es gerade formuliert hast, man muss ja total reguliert sein, damit man diese korrigierende Erfahrung ermöglichen kann. Und das ist etwas, was man aus der Sicht, aus der traumatherapeutischen oder nervensystemorientierten Sicht ein bisschen abmildern kann, indem man sowas sagt wie reguliert genug. Ja, man muss nicht total reguliert sein. Man muss nicht in Sicherheit und Regulation zementiert sein sozusagen und darin stets und ständig zu Hause sein, sondern reguliert genug bedeutet, dass man so weit gekommen ist in der Selbstbetrachtung, in der Selbstreflexion und auch in der Selbstregulationsfähigkeit, dass man in der Lage ist, zu erkennen, wann man selbst nicht mehr reguliert ist oder wann eine Dysregulation sehr stark wird, um dann Situationen zu unterbrechen beziehungsweise nicht weiter in den Strudel zu steigen. Vielleicht ein Bild dafür, eine Metapher könnte sein, wenn zwei Menschen traumatisiert sind und sie begeben sich in eine Beziehungsreise, dass man sich vorstellt, die machen so eine Bergwanderung. Und die haben beide im Grunde falsch eingestellte Kompasse. Die Kompasse sind irritiert durch die Erfahrung. Die zeigen irgendwie nicht ganz nach Norden, sondern die sind irgendwie nicht ganz geeicht, sondern es führt immer wieder in sozusagen ab vom Wege. Und sie haben vielleicht auch Landkarten, die nicht richtig kartiert sind. Und dann ist es eben wichtig, dass diese Personen sich darüber bewusst sind, mit dem Material, was wir zur Verfügung haben, werden wir möglicherweise in Schwierigkeiten geraten, weil wir nicht an der Hütte ankommen, die uns Schutz gibt, sondern wir landen vielleicht im Unwetter auf einem schwierigen Abschnitt. Also müssen wir uns darum kümmern, Kartenmaterial zu bekommen, was uns hilft zu navigieren. Wir müssen uns vielleicht ein Navi besorgen oder jemanden, den wir anrufen können, der uns dann sagen kann, ich sehe euren Standort, ihr müsst jetzt da und da lang. Und wir müssen auch gucken, dass wir uns gut ausrüsten. Also wir brauchen Ressourcen. Unsere Rucksäcke müssen gefüllt sein mit dem, was wir brauchen für unseren Wegabschnitt, den wir jetzt als nächstes gemeinsam gehen wollen. Also in die Metapher aufgelöst, damit das gelingen kann, muss man nicht durch sein mit seinen Themen, man muss nicht komplett reguliert sein, aber es braucht ein Bewusstsein über die eigenen Muster, es braucht die Fähigkeit zu erkennen, wenn die losgehen und dann braucht es klare Absprachen und einiges an Werkzeug und Material, um bewusst damit umzugehen, damit man nicht gemeinsam in den Abgrund stürzt oder im Nebel versinkt.
Ja.
Und das ist anspruchsvoll und arbeitsreich, aber das kann gelingen und das ist auch eine tolle Qualität dann.
Total, auf jeden Fall kann das gelingen. Und ich glaube, einer der Schlüssel müsste eigentlich sein, dass beide sich bewusst sind über ihre eigenen Trigger, über ihre Themen, über das, was wo es schon gut läuft, wo man reguliert genug ist, fand ich übrigens sehr, sehr schön. Also da zeigt sich wieder mein persönliches Thema. Ich erzähle ja gerne auch öffentlich meine Struggles. Also ne, dass ich bin meistens so leistungsorientiert. Das ist einer meiner Themen, dass ich dann gar nicht erst auf die Idee komme zu sagen, ich bin reguliert genug, ja.
Ja.
Das ist gar nicht in meinem Gedankenmuster oder Fühlmuster, sondern ich sehe dann eher meine Schwächen und dann denke ich so, nee, das ist jetzt aber eine große Schwäche, Anastasia. Also da bist du jetzt aber komplett runtergefallen, ja. Und statt zu sagen,
gnadenlos.
Ja, statt zu sagen, hey, guck mal, wie weit du schon bist. Also da bist du halt ein bisschen gestolpert und bist ein bisschen, hast kurz Quatsch gemacht, aber hey, guck doch mal, was schon alles ist, ja, und das fand ich sehr, sehr schön, hat mich sehr berührt. Ja, und viele verlieren sich ja auch in Beziehungen, meistens Frauen, habe ich das Gefühl. Ja. Was würdest du diesen Menschen, also es sind natürlich auch Männer hören mir auch manchmal meinen Podcast und die möchte ich gar nicht ausschließen, die verlieren sich auch manchmal in Beziehungen. Was würdest du diesen Menschen raten?
Also es gibt verschiedene, aus meiner Erfahrung, verschiedene Formen oder ja Arten, sich zu verlieren. Und eine, die du vielleicht auch so ein bisschen implizit ansprichst, die häufig passiert, ist die am ehesten aus einer emotionalen Abhängigkeit heraus entsteht. Also wo man sich in der Beziehung verliert, weil man versucht, die richtige Partnerin, der richtige Partner zu sein, weil man versucht, alles zu geben, damit die Beziehung gelingt, weil man sich ganz stark auf den anderen ausrichtet und wieder also in einer Überanpassung, in einer ganz starken Anpassung sich verliert, was dann dazu führt, dass man verloren geht mit eigenen Bedürfnissen, eigenen Wünschen, eigenen Grenzen, die dann einfach nicht mehr vorkommen in der Beziehung. Ich kann solchen Menschen, die das erleben, im Grunde erst dann etwas raten oder sie zu etwas ermutigen oder einladen, wenn sie bereits spüren, dass das nicht richtig ist, so. Also, dass das ihnen nicht gut tut, dass sie einen gewissen Leidensdruck haben. Für viele ist das Jahre und Jahrzehnte lang gar nicht wahrnehmbar, dass sie leiden. Für viele ist das so sehr als normal gespeichert aufgrund ihrer Erfahrungen, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, dass es anders sein könnte. Und dann ist da noch kein Raum sozusagen, um etwas zu raten oder um etwas zu inspirieren. Aber die eben zum Beispiel so einen Podcast hören wie deinen, die zu mir in die Praxis kommen und die spüren, sie leiden. Es kostet sie so viel. Es läuft nicht rund, die Lebensqualität leidet, denen würde ich raten, wenn ich das so als Überbegriff nehme, sich auf die Erkundungsreise zu begeben, zu erkunden und zu erforschen, was die Grundlage ist, die diese Dynamik möglich gemacht hat. Also welches Selbstbild, welches Weltbild, welches Bild von Partnerschaft und Beziehung ist im Inneren so verwurzelt, dass es erlaubt wurde, also dass diese Person zugelassen und erlaubt hat, dass etwas so destruktiv sich entwickelt. Das wäre so meine erste Impulsrichtung, die ich geben würde, dass man beginnt, da bist du ja auch ganz, ganz, glaube ich, mit mir auf einer Ausrichtung, Bewusstsein zu schaffen, dass es gelingt, sich bewusst zu werden, was in mir ist Grundlage für die Dynamik, in der ich mich befinde.
Auf jeden Fall. Und gleichzeitig gibt es noch einen Punkt, der meiner Meinung nach auch wichtig ist, und zwar eine Idee überhaupt zu haben oder eine Vorstellung, wie gut das Leben oder Beziehung oder Selbstwahrnehmung, was auch immer, ja, überhaupt sein kann.
Ja,
weil wenn du das nicht hast, dann hast du keinen Anker, keinen Anhaltspunkt, kein Grip, überhaupt zu sagen, da will ich hin.
Total. Das kenne ich auch von meinen Klientinnen und Klienten, dass die Frage ganz wichtig ist, hast du ein Bild davon, wie es wäre, wenn es gut wäre?
Ja, genau.
Und es ist so erstaunlich, wie oft da ganz überraschte Blicke kommen und so ein, nee. Also ich weiß, was nicht sein soll, aber ich weiß nicht, was anstelle dessen dann sein soll.
Und wie sich das anfühlt.
Genau. Und wie man sich dann fühlen würde, selbst auch fühlen würde und wie die Welt sich anfühlen würde. Und ich vergleiche das gerne auch wieder metaphorisch mit dem Kompass. Also du hast gesagt, wenn man kein Bild davon hat, keine Idee hat, hat man keinen Anker, Und ich finde, dass das Bild, was man entwickelt, die Idee, die man entwickelt, wie es sein könnte, wie man es sich von Herzen wünschen würde, wie es sich stimmig und richtig anfühlt, dass das mithilft, den Kompass zu rekalibrieren, dass der dann in die richtige Richtung zeigt, dass man sich auf den Kompass dann verlassen kann, dass also das innere Bild oder die Idee hilft, sich auszurichten, wo man überhaupt hin möchte. Das halte ich auch für total wesentlich.
Ja, sehr schön. Ich denke gerade an ein paar Freundinnen von mir, die im Moment sehr unzufrieden sind mit der Männerwelt und die einfach keinen Partner finden. Die einfach, wir sind jetzt alle so um die 40, manche jünger, manche älter. Und es gibt wirklich eine Herausforderung, jemanden zu finden für die Familienplanung.
Ja.
Und hast du da so, ich muss gerade ganz doll an eine bestimmte Freundin denken, die sagt, Anastasia, ich bin doch bereit, ich arbeite an mir und das tut sie wirklich. Und sie versucht, jemanden kennenzulernen. Also die üblichen Sachen, ja, ist auf Apps angemeldet oder geht auch mal aus. Aber es ist so, und das glaube ich ihr, sie sagt, es ist, als wäre ich durchsichtig für die potenziellen Partner. Also es würde eine Resonanz fehlen. Was glaubst du, woran könnte das liegen, wenn man wie so eine Art Durchsichtigkeit, ich weiß nicht, verstehst du, was ich meine?
Ja, ich kann mich da reinfühlen, dass sie, ich glaube, also wenn ich mir das so vorstelle, dass sie nicht erlebt, was man gewohnt ist zu erleben, dass es so spontane Resonanz oder spontane Anziehungspunkte gibt, die dann vielleicht auch sowas wie einen Prozess, eine Dynamik anwerfen würden, der Annäherung, des Kennenlernens. Genau. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass sich das sehr frustrierend anfühlt, weil ja sozusagen so ein bisschen so, wie wenn man die Zündung am Auto also den Schlüssel dreht und die Batterie ist leer. Also es macht gerade mal noch Klack, aber sonst auch nichts. Ja, das ist natürlich echt schwierig.
Genau, man sitzt schon im Auto und alles ist schon vollgepackt, so ready to go, ja. Und es steigt keiner ein und überhaupt geht da nichts.
Ja, das ist echt hart. Ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich, das klingt jetzt blöd, aber dass das eigentlich ein gutes Zeichen ist, dass es nicht so viel Resonanz spontan gibt, weil Resonanz auch oft etwas eben damit zu tun hat, dass wir unbewusst so Mustererkennung haben und dann, wie wir vorhin besprochen haben, aufgrund unserer unbewussten Suche nach Sicherheit uns an das andocken, unbewusst, wo wir uns auskennen. Und jetzt sagt deine Freundin, sie wird nicht wahrgenommen. Ich vermute, dass sie auch selbst keine große Resonanz zu irgendwie vielen spürt. Ja. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass es einfach mehr Menschen gibt, die noch mit dem Navi oder dem Kompass, ich suche nach dem, wo ich mich auskenne, auf der Suche nach Sicherheit im Sinne von, da weiß ich, mit der Bedrohung umzugehen, unterwegs sind und dass es weniger Menschen gibt, die im Sinne der sicheren Bindungssuche unterwegs sind und die quasi in Resonanz gehen mit jemand, der unspektakulär, langweilig, sicher ist und darin seine ganze Attraktivität entfaltet, nach und nach. Ich glaube, es sind einfach weniger. Das wäre so meine Idee dazu. Aber es ist ja nicht hoffnungslos dadurch.
Das ist jetzt wirklich eine super, super spannende Sicht auf diese Tatsache. Weil wir reden viel darüber natürlich. Ich bin jetzt auch fast 39 und ich beobachte ja auch viel und erlebe das auch selber, dass ich weniger Resonanz habe als früher. Also früher habe ich ganz viele Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen, wenn ich wollte. Wenn ich wollte, war ich in einer Beziehung. Also es war, ich sag mal, mehr Auswahl. Und man kann sich natürlich jetzt Sachen zusammen ausdenken, wie naja, die Männer in unserem Alter sind jetzt vergeben oder sind jetzt in Familien eingebunden. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, ist eine andere Erklärung dahinter. Und finde ich total spannend, weil es, wenn ich mich umgucke und die Dynamiken beobachte, ist es genau das, was du sagst. Total spannend.
Interessante These, gell?
Super. Also das werde ich heute total mitnehmen für mich und bei einem Kakao reflektieren. Also wirklich schön. Sehr, sehr interessant. Das heißt, eigentlich müssten wir warten oder den anderen, ja, und das ist jetzt halt wieder die Frage, den Heilungsraum mit anbieten. Und das, da habe ich aber gleich einen Widerstand in mir, ne?
Ja, ich verstehe.
Da merke ich sofort eine Enge in meiner Brust. Mhm. Oh nee, ich war so oft schon der Heilungsraum. In, ja. Da habe ich gleich einen Widerstand. Das merke ich sofort, ja.
Ja, das ist, finde ich, sehr, sehr stimmig. Das ist so ein super klares Signal aus deinem Inneren, wo du einfach auch, oder dein Inneres sowas signalisiert wie, oh, das haben wir genügend ausgetestet, das muss nicht nochmal sein. Und es ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, auch das beschreibe ich ausführlich, dass wir nicht Therapeuten werden für die Partner oder Partnerinnen, die noch mehr in ihr Schlamassel stecken, was sie leider erfahren haben. Es ist eher, man könnte es vielleicht eher sowas nennen wie Entwicklungsraum. Also, dass mit einer gewissen persönlichen Reife wird es möglich, dem anderen seine Themendynamiken leichter zuzugestehen, ohne davon mitgerissen zu werden, ohne damit in eine Dynamik zu geraten, die Partnerschaft schwer betrifft. Da ist auch wieder Bewusstsein und Reflexion extrem wichtig. Aber es ist gut möglich, dass man als jemand wie deine Freundin, die wirklich, also die in diesem Auto sitzt, das ist gepackt und es ist bereit, jemanden mitzunehmen auf die gemeinsame Reise. Und es ist auch noch Platz für das Gepäck des anderen. Es ist gut möglich, dass jemand wie deine Freundin mit einem Partner, einer Partnerin zusammenkommt, die nicht ganz so fest im Sattel sitzt wie sie selbst, der aber genügend Selbstreflexion mitbringt, um das zu differenzieren, also um zu trennen, was von meinen inneren Zuständen, Emotionen, Gefühlen, Interpretationen hat jetzt wirklich mit dir zu tun, meinem Gegenüber. Und was ist Altes, was ich mit mir trage, was aufgrund einer Situation getriggert wurde? Also man kann auch gut miteinander sich entwickeln oder einer kann sozusagen sich mehr und mehr entwickeln, ohne dass die Beziehung davon sehr belastet sein muss. Und das hat viel, das Wort hatte ich gerade genannt, mit einer gewissen Reife zu tun. Das ist schon, finde ich, auch ein wichtiger Punkt.
Reife und Regulation auch wahrscheinlich. Was ist für dich, das würde ich gerne auch wissen, was ist Reife für dich? Wie würdest du das bezeichnen?
Ja, ich habe das noch nie definiert. Ich versuche das jetzt mal so aus dem Bauch. Ich glaube, ich würde Reife als einen Zustand oder als eine Facette der Persönlichkeit beschreiben, die sich zusammensetzt aus einer Selbstreflexion, aus einer geübten Selbstreflexion, also der Fähigkeit, sich selbst zu betrachten, statt zu projizieren. Also Reife wird für mich spürbar, wenn ich merke, jemand schaut erstmal und hält inne, bevor er reagiert und projiziert, also ausagiert oder unterstellt oder dergleichen. Also Reife hat für mich etwas zu tun mit Besonnenheit, mit Selbstreflexion und mit der Fähigkeit, regulierter zu interagieren und weniger zu projizieren auf andere. Das wäre jetzt mal meine spontane Definition.
Also es macht Sinn für mich. Das hört sich jetzt nicht an, als hättest du das zum ersten Mal gesagt.
Ich spreche darüber oft und du bist die Erste, die mal fragt, was das eigentlich für mich ist. Das ist gut, da werde ich auch nochmal drüber nachdenken. Mhm. Hättest du noch was hinzuzufügen? Was ist Reife so für dich, vielleicht noch davon abgesehen?
Ja, so ganz salopp gesagt und überhaupt nicht so durchdacht wie du. Ich würde sagen, so eine gewisse Gelassenheit und eine Art Coolness, ja, also mit den eigenen Themen, dass man ja weiß, worauf man anspringt und worauf was auch einfach vorbei ist und dass man die anderen, also von dem Partner die Themen kennt und nicht auf alles reagiert. Ja, also dass man auch mal so, wie man so schön sagt, die fünfe gerade sein lässt und sagt, ach, weißt du, komm, wir gehen jetzt für 2-3 Stunden kurz spazieren auseinander und dann sehen wir uns, dann bestellen wir Pizza und dann ist auch gut so. Ja, also das ist für mich so meine ganz saloppe Beschreibung, Definition von Reife. Also so nicht, es gibt ja so Menschen, in meiner Familie kenne ich das, dass man sich so festbeißt und dann diskutiert man noch 3 Jahre später über ein Thema und das nimmt einfach kein Ende und das,
das ist anstrengend.
Ja, das ist so irgendwie gar nicht meine Art. Es ist, ich habe da keine Lust drauf, merke ich. Also das ist für mich so mühsam und klar, gewisse Dinge müssen geklärt werden und dann ist aber auch gut. Also genau, ja.
Das ist gut lassen.
Genau, einfach so kommen. Jetzt ist egal. Ja. Wir haben zum Schluss noch eine Frage, die sehr viele Menschen in meiner Community immer wieder und in meinen Coachings beschäftigt. Was ist der Moment, wenn man sich trennen sollte?
Ja. Das ist eine wichtige Frage und eine ganz schön große Frage. Und ich glaube auch eine sehr individuelle Frage. Ich habe darüber, glaube ich, sogar mal eine Podcast-Folge gemacht, wann es Zeit ist zu gehen, weil das wirklich auch im Traumakontext so schwer ist, den Moment wirklich zu spüren, wann es nicht mehr geht, sozusagen. Also ich von meiner Warte aus gesprochen, ist es immer wichtig, zu gehen, beziehungsweise Beziehung zu verlassen oder Beziehung zu beenden, wenn Gewalt in der Beziehung eine Rolle spielt. Das ist unverhandelbar ein wichtiger Punkt, weil es dann darum geht, sich zu schützen vor Verletzungen, vor Schädigungen, vor möglichen langfristigen Folgen, die man davonträgt. Das ist auch sehr wichtig, wenn Kinder im Spiel sind oder wenn beispielsweise Kinder eine Option sind, dass Gewalt einfach ein Thema ist, was entgegen von Beziehung steht. Also Gewalt und Beziehung, das geht nicht zusammen, ohne dass Menschen dabei kaputt gehen. Dafür ist es natürlich auch wichtig, den Gewaltbegriff gut zu definieren und ihn auch entsprechend weit genug zu fassen, weil auch viele Formen von Gewalt nicht erkannt werden. Besonders auch von Menschen, die früh in ihrem Leben Gewalt erfahren haben und deswegen daran gewöhnt sind, gewaltvoll behandelt zu werden.
Ja.
Das ist auch so ein knackiger Punkt.
Das ist, da würde ich so gerne noch einsteigen, aber ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben. Was ist?
Wir können ja vielleicht auch ein andermal da einsteigen, oder ich weiß nicht, ob du das in Ordnung fändest, dazu habe ich auch gerade ganz aktuell, ich weiß nicht, wann unser Gespräch erscheint, aber darüber aufklärend eine Podcast-Folge gemacht, wo ich Formen der Gewalt spreche.
Super, ja, dann würde ich die sehr gerne dann verlinken. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, aber selbst wenn,
sonst
dann
findet man die auch.
Wissen die Menschen ja, also ihr wisst ja, wo ihr dann Verenas Podcast auch findet. Wann, was ist Gewalt, wann fängt die an, wann hört's auf? Das ist so ein schmaler Grat auch nach meiner Erfahrung. Also meine Sensoren sind super, super fein für Gewalt, weil ich durch meine Behinderung viel Übergriffe erfahren habe, eben weil ich abhängig bin, körperlich.
Ja.
Daher gehe ich ganz, ganz schnell, wenn ich auch nur minimal eine Nuance wahrnehme, da geht bei mir sofort was an und das ist total interessant und ja, nach meiner Erfahrung passiert das eigentlich alles in der Körperwahrnehmung. Würdest du mir dazu stimmen?
Ja, Gefahrenwahrnehmung ist eine körperliche Sache, tatsächlich, weil unser autonomes Nervensystem reagiert, noch bevor wir eine Gefahr benennen können oder sie bewusst wahrnehmen. Das ist tatsächlich erstmal eine körperliche Reaktion, die da auftaucht, weil Bedrohung Stress auslöst. Und dann nehmen wir etwas körperlich wahr, wenn wir nicht so sehr geprägt sind, dass wir ohnehin in einem Zustand sind, der eigentlich immer wie eine Gefahrenreaktion verkörpert. Also es ist oft auch ein Prozess, vielleicht, ich weiß nicht, ob du darüber was sagen möchtest, aber es ist wahrscheinlich auch ein Prozess gewesen, bis du dahin gekommen bist, sagen zu können, meine Antennen sind super fein und ich erkenne die kleinste Form von Grenzüberschreitung oder Gewalt direkt. Vielleicht ist das auch Ergebnis einer Entwicklung durch Erfahrung hier gewesen.
Total. Also das war ein Prozess von der Taubheit oder der Annahme, ich bin ja abhängig, deswegen muss ich Dinge über mich ergehen lassen. Oder so ist das halt, wenn man mit einer Behinderung lebt, dann erlebt man diese Art von Kommunikation oder Berührung. Und erst mit meiner eigenen Reife habe ich gemerkt, nee, warte mal, ich bin nicht blöd, ich kann unterscheiden, ob ich jetzt einfach nur Angst habe vor der Gefahr, die aber nicht da ist, oder ob das wirklich eine Geschichte ist, die mir nicht gut tut. Ich kann das unterscheiden. Und erst, weißt du, so mein Vertrauen anzunehmen und erstmal mir zu erlauben, zu sagen, meine Wahrnehmung ist richtig. Mhm. Ich weiß genau, was ich brauche. Und super, ich kann unterscheiden, ob das jetzt eine alte Geschichte ist von, oh, tu mir bitte nicht weh oder verletz mich nicht, verlass mich nicht. So dieses Kindliche, ja. Oder ob das ein wirklich eine körperliche Reaktion ist von jemand überschreitet einfach meinen Raum.
Ja.
Und ich kann auch, obwohl ich mich nicht bewegen kann oder wenig bewegen kann, bin ich super stark dadurch in meiner Ausstrahlung geworden. Mhm. Und ich bin seitdem so sicher, weil ich einfach auftrete und die Menschen vergessen, dass ich eine Behinderung habe.
Ja.
Und das ist, ich habe wirklich diese Transformation, bin ich durchgangen. Und das hat ungefähr 10 bis 15 Jahre gedauert. Und da gibt es immer noch manchmal Situationen, wo ich so alte Sachen merke, aber sie dominieren mich überhaupt nicht mehr.
Und also ich habe Gänsehaut ohne Ende gerade. Also das ist total, total beeindruckend und so schön, dass du das so beschreiben kannst und auch so passend zu der Frage, die du vorher gestellt hattest, so woran merkt man denn oder wann ist es Zeit zu gehen? Es ist so ein Prozess zu lernen, woran erkenne ich, ob mir etwas gut tut oder nicht. Und das hat so viel mit unseren Erfahrungen zu tun und mit einer Reife, die wir entwickeln können. Und das ist total schön und beeindruckend zu hören, was du da für eine Transformation
erlebst. Noch eine Ergänzung hätte ich noch. Weißt du, wenn man sich entwickelt und so ganz salopp gesagt, in so ein nächstes Level des eigenen Bewusstseins kommt. Mhm. Und dann sieht man ja noch mehr, weil je höher ich aufsteige in meiner Entwicklung, desto mehr habe ich einen Überblick. Also es ist so wie, man geht ein Stockwerk höher und dann hast du mehr von einem Stadtblick sozusagen.
Ja, super Bild.
Und dann aber ist es halt manchmal nicht so einfach, Beziehungen zu führen, die noch auf dem unteren Stockwerk gebildet wurden. Und das ist auch eine Erkenntnis aus meinen letzten Jahren. Es macht keinen Sinn, weil du wirst irgendwann Muskelkater in den Beinen haben, immer wieder ein Stockwerk runterzugehen. Und das ist nicht so einfach. Und genauso wie es nicht so einfach ist, mit Menschen in Beziehung zu sein, die ein oder zwei Stockwerke höher sind als man selbst, dann hat man ja auch so ein Gefühl von, oh, das schaffe ich nicht, das ist zu hoch. Noch. Das ist so auch, das ist jetzt ein bisschen spirituell gesagt und vielleicht auch ein bisschen zu vereinfacht, aber das habe ich durchaus so wahrgenommen. Das macht keinen Sinn irgendwann.
Ja, ich kann das nachvollziehen und ich kann das auch, also ich habe da viele Referenzpunkte, wenn ich auch an Geschichten, Lebensgeschichten von Klientinnen und Klienten denke oder auch in meinem Umfeld oder auch aus meiner eigenen Biografie. Ich glaube, dass es diese verschiedenen Aspekte gibt, die so jetzt mehr zum dem traumatherapeutischen Feld gehören, also dass zum Beispiel keine Gewalt stattfinden darf oder dass es genügend klar sein muss, dass man Werte teilt, also dass es keine massiven Wertekonflikte gibt, die gar nicht überbrückbar sind oder dass man eben genügend Sicherheit in der Beziehung erleben kann. Davon abgesehen ist es, glaube ich, wirklich auch so, dass es einfach, wie du sagtest, auch manchmal keinen Sinn ergibt, in Beziehung zu bleiben, weil man sich zu unterschiedlich entwickelt oder zu unterschiedlich innerlich ausgerichtet ist auf gewisse Wünsche oder Entwicklungswege, die man erkunden möchte. Und es ist aus meiner Erfahrung auch als Paartherapeutin in meiner Erfahrung nie eine gute Idee gewesen, zu sagen, wir bleiben zusammen, weil etwas Drittes uns zusammenhält. Also beispielsweise die Kinder oder ein gemeinsames Unternehmen oder irgendeine dritte Äußerlichkeit. Wenn einem im Inneren nichts mehr zusammenhält, was einen nährt, also was eine Quelle ist, aus der etwas kommt, was Kraft und Leben spendet, dann ist es gut, die Beziehung zu hinterfragen. Und man darf sich auch trauen, das ist für viele sehr schwer möglich, eine Beziehung zu hinterfragen, ohne dass das gleich das Ende der Beziehung sein muss. Vielleicht ist das nur ein Transformationsverstärker oder ein Entwicklungsverstärker, diese Frage mal offen zu stellen, wenn sie eh schon wie so ein Elefant im Raum rumsteht.
Ja, mein Herz ist so richtig weit aufgegangen, merke ich. Und ja, und das ist so richtig, du machst eine ganz tolle, wichtige Arbeit. Ich bezeichne, wenn ich über dich spreche, manchmal empfehle ich dein Buch, dann sage ich immer wieder, die Frau macht Friedensarbeit, weil so empfinde ich das einfach. Weil wenn wir Beziehungen wieder lernen und ja, mutiger auch werden, miteinander zu sein und uns nicht nur auszuhalten, ich möchte echt mich korrigieren, sondern zu halten. Und das ist Frieden. Das bringt einfach wieder Sicherheit und Entspannung und Frieden auf dieser Erde. Und dafür danke ich dir sehr.
Das berührt mich auch sehr, wie du das gerade ausgedrückt hast. Ja, und ich finde es auch, ja, es geht um unseren inneren Frieden, um den äußeren Frieden und letztlich um den Weltfrieden. Ja. Wenn wir uns um uns selbst bemühen und um unsere eigene Heilung und Integration und dann entsprechend auch anders miteinander umgehen. Ich finde auch, das ist Friedensarbeit. Und das machst du ja auch.
Ja, ich mache das auch. Ich glaube, ich bin weniger. Du bist sanfter als ich und ich bin manchmal so doll. Aber ja, im Herzen bin ich total für den Frieden. Ja. Ja, ich danke dir so sehr und ich freue mich jetzt schon auf die Veröffentlichung.
Ich mich auch und ich danke dir auch so sehr für dieses schöne verbundene Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß und Freude bereitet, hier mit dir danke. Im Austausch zu sein.
Danke.
Danke für deine tolle Arbeit.